durch das, was wir machen und das, was ich gesehen habe in den letzten 2 Jahren, dass wir wirklich etwas ändern können. Wirklich. Und auch wenn es so kleine Schritte sind, dass Kinder nicht immer Angst haben müssen, wenn sie auf die Fresse kriegen und die Polizei rufen müssen und dann sind sie die Opfer und das sind die Täter und man sieht sich, weil mein Nachbarn ist, übermorgen wieder und das wird nicht besser. So, die Sachen müssen aus der Welt geschafft werden, müssen geklärt werden, sodass jeder sein Gesicht wahrt und sodass schwächere Kinder gestärkt werden und ältere Kinder merken, dass es nicht okay ist, andere zu unterdrücken. Das ist eigentlich das Hauptding, was ich vorhabe und was wir machen.
Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr den Rapper Reeperbahn Karim und seine Schwester Nassi. Zwei schwer engagierte Kiezianer. Hallo, ihr beiden.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Yeah. Ja, schön, dass ihr da seid. Zum Wohl erstmal.
Zum Wohl, Prost.
Prost.
Karim, du bist ja eigentlich als Rapper bekannt auf dem Kiez, aber seit Monaten seid ihr beide mit einem ganz anderen Thema hier präsent. Gemeinsam mit eurem Bruder Jamil habt ihr ein soziales Projekt ins Leben gerufen. Erzählt mal, was genau das ist und wie es dazu kam.
Wir haben vor einem halben Jahr die Silbersackhut Talentförderung gegründet. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, was aktuell 4 Kurse anbietet oder 4 Projekte. Und entstanden ist das Ganze schon vor 1,5 Jahren, zu Corona-Zeiten. Und begonnen hat es mit Jamil und Karim.
Ja, wir haben einfach in der Corona-Zeit, hat mein Bruder zu mir gesagt, ey, du bist so fett geworden, du musst wieder trainieren.
Nee, wirklich. Hatte so er recht?
Ja, er hatte recht. Und dann hat er mich zum Sportplatz mitgeschleift. Und dann hat noch ein paar Kollegen gerufen, so das bisschen organisiert, ein paar Freunde von uns gekommen. Und dann haben wir zusammen trainiert und dann kam so ein kleiner Junge, Mohammed heißt er, und wollte mittrainieren unbedingt. Und irgendwann hat er so viel mit mir trainiert, dass er auch alleine immer zum Training gekommen ist, wenn schlechtes Wetter war und keiner von meinen Freunden kommen wollte. Und dann irgendwann, wo gutes Wetter war, hat er noch ein paar von seinen Nachbarn geholt und gesagt, kommt auch mit zum Training. Und dann sind voll Kinder aus meiner Nachbarschaft gekommen, viele Kinder aus meiner Nachbarschaft. Und ja, wie soll ich sagen, danach hat mein Freund Aaron, der ist auch auf sozialen Medien sehr aktiv so, hat dann das einmal gepostet im Internet bei Instagram. Ja, guck mal, Karim trainiert hier ehrenamtlich Kinder. Ihr könnt einfach jeden Tag hierher kommen und von ihm das beste Pratzentraining bekommen. Ey, ich schwöre, das war genau so.
Und du, oh Gott, was hast du getan?
Ein bisschen schon, aber ich hab's ja eh gemacht. Er hat ja recht vom ja. Dinger so, aber ich hab's halt nicht so gepostet oder an die große Glocke gehangen oder so. Und dann ist das ehrlich gesagt so explodiert so. Dann sind alle gekommen, dann sind auch alle aus der Nachbarschaft gekommen. Sowieso sind eigentlich alle schon vorher, waren alle da, auch von den Jungs so. Dann sind aber die Kinder viele gekommen. Viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen. Es hat sich so rumgesprochen. Die Kinder in den Schulen, es hat sich rumgesprochen. Dann ist das so eine Community geworden, in der wir so Sachen auch gar nicht mehr so sportbedingt. Einfach, ich kenne ja deren Eltern alle und so. Ich habe voll die Verbindung zu diesen Kindern, auch bevor ich mit denen Sport gemacht habe.
Woher kennst du die Eltern?
Ohne, dass die jetzt großartig vorher kannte. Hier von St. Pauli. Wir sind selber teilweise zusammen zur Schule gegangen oder haben eine Vergangenheit auf der Straße zusammen gehabt. So, man kennt sich auf jeden Fall. So, man kennt sich sogar gut, ehrlich gesagt. Mit vielen bin ich auch sehr eng befreundet. Und ja, das Ding ist, sorry, ich habe gerade so einen Anruf bekommen.
Wie? Also du telefonierst jetzt nicht ernsthaft während der Podcast-Aufnahme?
Nee, ich mache jetzt mein Handy auf, denkst
du. So ist, wichtig kann das nicht sein.
Das Ding ist, auf jeden Fall hatten wir dann, wie soll ich sagen, so ein Hype im Viertel in der Nachbarschaft. Dann sind viele auch extrem viele aus der linken Community, so viele meiner islamischen Freunde, viele meiner so Kampfsportfreunde, auch aus dem Rotlicht, Leute hier aus St. Pauli, sind zu mir gekommen. Eigentlich, ehrlich gesagt, alle Schichten sind zu mir gekommen, so die hier auf St. Pauli sich bewegen und haben uns Equipment gespendet, Geld gespendet, Wasser geholt, uns Support gegeben, gesagt, wie gut sie das finden, haben entweder deren Kinder geschickt. Jeder hat irgendwie was dazu beigetragen, irgendwas, eine Kleinigkeit. Der eine hat das gemacht, der andere das. Es ist so viel passiert, es passiert immer noch alle 3-4 Tage irgendetwas. Darum verzeiht mir das, wenn ich jetzt hier keine Namen nenne oder mich bei dem und dem persönlich bedanke, das ist stellvertretend an alle. Erst recht auch die Kampfsportszene in Hamburg, die immer so war, dass viele so, es gab so, oh, der Schüler von mir trainiert jetzt da, der macht da und viele haben sich davon sehr angegriffen gefühlt. Und so, es gab immer ein großen Konkurrenzkampf, will ich mal sagen, in Hamburg so. Und bei der Sache hat man gemerkt, wie sehr das alles zusammengeschweißt hat, weil jeder hat mir Zuspruch gegeben, jeder hat mir seine Türen geöffnet, hat mich mit Equipment unterstützt, hat mir alles mögliche Sachen geschrieben, mich supportet, Ideen gehabt, alles mögliche, was einem so einfällt. Und daran hat man eigentlich gesehen, auch wie sehr einen der Sport so zusammenschweißt. Und dass es auch mehr ist als nur der Sport. Weil wie gesagt, wir haben viele Streitereien auch unter den Kindern auf dem Sportplatz geklärt. Viele soziale Sachen, dadurch, dass sie auf Instagram sich alle kennen, ihre Bilder liken. Mobbing ist ein großes Thema bei uns. Auch Streitereien werden, ich will mal sagen, anders geklärt als in anderen Vierteln so. Bei uns heißt es dann nicht nur, ich hau dir in die Fresse oder ich hau dir morgen nochmal in die Fresse. Bei uns heißt es dann auch, ich werde dich abstechen oder wir werden auf dich schießen. Im jüngsten Alter, so eine Sätze, so ist ja auch die Gesellschaft so, die werden so herangezogen hier bei uns so. Es ist so, dass das, was sie sehen hier in dem Umfeld, ne?
Und das ist ja das, schon sehr geprägt von Gewalt auch, ja, das Umfeld. Das ist also ein auch sehr, wenn sie selber
geprägtes Umfeld, weil es auch sehr gewaltverherrlichend ist und das bin ich auch als Rapper. Ich bin da ja selber so drin mit aufgewachsen durch Hip-Hop und habe auch selber durch den Hip-Hop, den ich gemacht habe, meinen Teil dazu beigetragen. So darum verstehe ich auch diese
Kinder.
Klar,
ich meine, dicke Knarren zeigen und über Gewalt rappen und so, das löst natürlich bei Kindern auch was aus, ne? Richtig. Und die sehen die Videos finden das dann geil, ne?
Genau.
Und wie stehst du dazu? Weil
ich stehe dazu, dass ich sehr realitätsnah bin. So, die Sachen, von denen ich rapp ich aus erster Hand. Das sind nicht irgendwelche Märchen, die ich mir ausdenke, um irgendwelche Drittklässler oder Zweitklässler zu beeindrucken. Das ist mein Leben so. Das ist mein Umfeld. Und das sind Fakten. Und ich versuche einfach den Kindern die Realität zu sagen, weil meine Musik ist auch nicht so, es ist, Rap im Allgemeinen ist sehr verherrlichend, aber es ist jetzt nicht so selbstdarstellerisch, wie will ich mal sagen, als ob ich sage, das ist gut. Das ist gut. Mein Stil ist mehr so, ich bin ein Verrückter und ich habe mit den Sachen abgeschlossen. Verstehst du? Und jetzt gehe ich meinen verrückten Weg und mir ist eigentlich alles scheißegal. Und so ist auch mein Kopf immer gewesen, bis ich zum Beispiel diese Kinder getroffen hatte und mit denen Sport gemacht habe. Und ich sozusagen, auch wenn ich immer Sporttrainer war, aber das waren alles immer so erwachsene Leute, selber so eine Kaputten, die ich trainiert habe. Selber meine Freunde und sowas. Ja, das ist die Wahrheit.
So eine Kaputten, meine Freunde.
Diese Kinder, da ist auf jeden Fall, auch wenn die Strukturen schwierig sind, unendlich schwierig sind, wo viele herkommen, so, und vieles auch vorprogrammiert ist, so, bin ich der Meinung, durch das, was wir machen und das, was ich gesehen habe in den letzten 2 Jahren, dass wir wirklich etwas ändern können. Wirklich. Und auch wenn es so kleine Schritte sind und auch wenn es vielleicht erst deren Kinder betrifft, die das dann komplett catcht. Ja. Vielleicht sind das erst deren Kinder, die ich damit komplett kriege. Aber ich glaube, dass wir, auch wenn wir kleine Schritte gehen, ganz wichtige Sachen machen. Das ist auch, wie gesagt, der Punkt, an den ich eigentlich hinaus wollte, ist mit dem Sport. Ich habe gemerkt, dass der Sport gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir alle zusammenkommen, dass man weiß, wo man uns findet, dass wir dort Sachen klären und dass andere Kinder in der Nachbarschaft wissen, okay, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Dann kommen die und die und die und dann reden die mit uns, reden die mit unseren Eltern. Dann ist auch dieses Opfer-Täter-Ding ist so eine Sache, die ganz, ganz wichtig für mich ist. Dass Kinder nicht immer Angst haben müssen, wenn sie auf die Fresse kriegen und die Polizei rufen müssen und dann sind sie die Opfer und das sind die Täter und man sieht sich, weil mein Nachbarn ist, übermorgen wieder und das wird nicht besser. So, die Sachen müssen aus der Welt geschafft werden, müssen geklärt werden, so dass jeder sein Gesicht wahrt. So, und so dass schwächere Kinder gestärkt werden und ältere Kinder merken, dass es nicht okay ist, andere zu unterdrücken. Das ist eigentlich das Hauptding, was ich vorhab und was wir machen.
Ja, bei Kampfsport hat ja jeder, der sich einfach mit dem Thema Kampfsport nicht auskennt, hat ja gleich irgendwie so das Gefühl, ja, draufhauen, super, brauchen die Kinder, die eh schon Gewalterfahrung haben, jetzt noch so einen Sport mit draufhauen oder so. Also wenn man halt überhaupt nicht in der Szene drin ist, kann ich mir denken, dass es solche Gedanken dazu gibt. Aber ich glaube, dass dieser Sport was ganz anderes mit euren Schützlingen macht, oder?
Richtig.
Beschreibt mal, was dieser Sport euren Schützlingen gibt.
Wir hatten sehr gewaltbereite Kinder auch bei uns. Auch so Kinder, die auch viel in der Nachbarschaft bei den Kioskbesitzern, bei allen Leuten, bei den Eltern, bei den Lehrern aufgefallen sind, die auch gewalttätig geworden sind, sehr energiegeladen, schnell aggressiv. So, und diese Kinder haben sich gebessert. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt Engel geworden sind, so. Aber diese Kinder haben sich wirklich gebessert. Das haben mir die Lehrer, die Eltern bestätigt. Das haben mir diese Kinder bestätigt gezeigt. Ich sag jetzt auch nicht, dass sie nie wieder etwas machen werden oder dass sie nie wieder Scheiße bauen werden, so. Aber sie haben sich richtig gebessert. Richtig gebessert. Und darauf bin ich sehr stolz.
Genau. Es geht ja auch darum, dass sie Selbstbewusstsein erfahren, dass sie sich einfach in einem sicheren Raum fühlen, wo sie Dinge ausprobieren, aber eben nicht übertreiben. Und gerade die Mädchen, die wir, die mit wenig Selbstbewusstsein oft kommen oder sich Dinge nicht zutrauen oder Dinge nicht klären möchten, haben bei uns wahnsinnig an Selbstbewusstsein gewonnen. Also die sind ganz andere Persönlichkeiten, die trauen sich viel mehr zu. Das heißt nicht, dass sie die Dinge jetzt mit körperlicher Gewalt klären, im Gegenteil. Die trauen sie einfach mehr zu und dementsprechend haben die ein ganz anderes Auftreten und trauen sich eben halt auch Dinge mit Leuten zu klären, was sie vorher eben nicht getan hätten. Und auch die Zusammenkunft zwischen Jungen und Mädchen ist bei uns ganz anders. Sie sind befreundet. Das ist kein Konkurrenzdenken oder sowas in die Richtung, sondern die sind wirklich befreundet, die schützen sich gegenseitig, die unterstützen sich und ja, das ist schön mit anzugucken, die Entwicklung.
Habt ihr viele Mädchen bei euch?
Ja, wir haben eine ganze Menge Mädchen, sehr engagierte Mädchen, sportliche Mädchen. Das
werden die irgendwie anders unterrichtet oder ist das genau dasselbe wie bei den Jungs?
Also wir haben die Möglichkeit, die Gruppen zu trennen. Und haben Trainerinnen, die sich dann vorrangig um die Mädchen kümmern. Und das macht auch was mit den Mädchen, wenn sie unter sich sind, auf jeden Fall. Aber die trainieren auch zusammen.
Die trainieren auf jeden Fall auch zusammen. Der einzige Unterschied ist, bei uns sind auch die Jungs, ich will mal sagen, jeder Trainer muss so auf jedes Kind, wir sprechen jedes Kind mit einem Namen an und wir kennen jedes Kind auch. Ich kenne auch jedes Kind wirklich. So, ich weiß, wie die tickt, ich weiß, wie der tickt, ich weiß, was der für Macken hat, was die für Macken hat. So, man checkt dann erstmal ab nach einiger Zeit und dann kannst du auch jemanden einschätzen, wenn er da und da mal so aus sich rausgekommen ist. Darum behandeln wir die Mädchen nicht ganz gleich wie die Jungs, weil wir da ein bisschen, ich will mal sagen,
sensibler
sein. Ja, sensibler sein, aber zu denen müssen wir auch nicht, ich muss nicht zu den Mädchen sagen, ey, mach das so und so und so und so. Und die sagen dann, nee, verpiss dich, mach ich nicht. Weißt du, das sagen die Mädchen nicht zu mir. Die Jungs sagen das schon zu mir. So, deswegen muss man da auf jeden Fall andere Methoden anwenden. Aber das Ding ist, das muss man eigentlich bei jedem, weil auch bei jedem dieser Kinder musst du anders umgehen. Ich behandle zum Beispiel einen Mohammed ganz anders als jemanden, der 2 Monate bei uns trainiert. Ein Mohammed, mit dem das angefangen hat, er hat eine ganz andere, strengere Schule. Aber er kann sich auch viel mehr erlauben als ein anderes Kind bei mir, weil ich habe eine ganz andere Beziehung. Aber
eigentlich hat er es ins Leben gerufen, oder?
So, ja.
Wenn man mal ehrlich ist, war er der. Hat er das ins
Leben gerufen. Nee, nicht wenn man, das weiß er auch, das weiß ich auch. Und das wissen wir auch. Das ist unser Ding so. Er ist meine Familie, ich liebe ihn, ich bin seine Familie, er weiß das. Seine Mutter, ich bin sehr eng mit seiner Mutter. So, das ist auch das, was ich meine, wie gesagt. Ich bin mit vielen von den Kindern der Familien sehr, sehr eng, wirklich sehr, sehr eng. So, und
was bist du für die? Oder was seid ihr beide für die?
Wie ein Onkel, wie eine Tante. Wie ein Onkel, wie eine Tante, wie ein Coach. Aber gleichzeitig können die mit mir Späße machen, mit mir über Sachen reden. Mit denen können sie auf jeden Fall nicht mit ihren Onkels und Tanten und sonst wen darüber reden. Und das ist auch cool so. So will ich das auch auf jeden Fall halten. Weil ich will, dass die über alles mit mir reden können. So deswegen.
Das ist Vertrauensarbeit einfach. Ja. Ne? Das ist eine Bindung, die sich da aufgebaut hat. Und die haben Vertrauen. Und das darf man in keinem Fall in irgendeiner Form missbrauchen. Und die sind bei uns geschützt. Und das muss auch so bleiben. Das ist für uns das Allerwichtigste. Dass es ein geschützter Raum ist für die Kinder. Dass die wissen, die können zu uns kommen, mit uns reden. Und es bleibt auch da, wenn sie das wollen. Oder wenn sie es nicht wollen und man soll Dinge klären, dann müssen sie den Auftrag sozusagen erteilen. Aber das ist eine Familie, also es ist wirklich wie eine große Familie.
Also wenn da Dinge anvertraut werden, dann bleiben die auch in der Familie.
Unbedingt. Natürlich, auf jeden Fall.
Einmal noch zur Sportart zurück. Also Boxen, was genau macht ihr da? Boxen und was noch?
Es sind verschiedene Techniken sozusagen. Also es geht in den Kampfsportbereich eben, also Boxen, Muay Thai, sind Kick-Elemente mit dabei. Wir machen aber auch Ausdauertraining, ganz klassisches mit denen, auch Kraftübungen. Je nachdem, wie das Training aufgebaut ist, das ist unterschiedlich. Und natürlich ganz großes Thema ist auch das Dehnen. Also, dass sie einfach lernen, dass das alles dazugehört. Dass sie nicht in den Kaltstart sozusagen kommen und direkt losboxen, das gibt es nicht. Also, es gibt ein normales Aufwärmen, dann gibt es eben den Boxanteil, dann gibt es das Stretching, ganz klassisch.
Manchmal spielen wir auch Fußball.
Genau, einfach. Zum Aufwärmen dann halt. Ne? Oder für die Kinder zum Spielen. Im Sommer war das oft so, da hatten die nicht so große Lust, sich total anzustrengen. Dann macht man halt mal länger Fußball. So.
Und ihr dann auch nicht?
Ja, genau.
Wir sind dann auch da.
Karim, du hast dann gedacht, ja, Fußball kommt mir jetzt auch gerade ganz gelegen.
Ich habe das so gemacht, na gut, dann müssen wir Fußball.
Wenn es sein muss.
Sorry, okay. Karim kommt tatsächlich ursprünglich aus dem Fußball.
Ja.
Aus dem Leistungskader sogar, also der hätte Fußballprofi werden sollen.
Ich war mal richtig gut, ey.
Wo hast du denn gespielt?
Erfolgreich leider nirgendwo. Ich habe mit 14 leider meine Karriere beendet. Die Vereine, bei denen ich gespielt habe, die möchte ich hier nicht nennen. Und warte, was würde ich noch sagen?
Also so schlecht.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall meine Karriere, aber Silbersack auf dem Fußballplatz. Ich muss sagen, ich mache oft, ihr könnt die Kinder fragen, Traumtore und ich feiere mich tot.
Du feierst dich jedes Mal selber, ja?
Er feiert sich selber.
Auch die Leute, die vorbeilaufen, die jubeln mir dann immer zu.
Die hast du doch gekauft. Ja, bist doch vorher rumgezogen, hast sie gekauft und hast gesagt, komm mal vorbei.
Ich habe kein Geld für sowas, aber.
Aber würdest du eigentlich. Ihr habt ja echt viele Kinder, glaube ich, mittlerweile, die kommen, ne?
Ja.
Zwischen 40 und?
Ja, ist unterschiedlich. Also im Schnitt würde ich sagen, sind es 30 Kinder, die im Kern da sind. Mal mehr, mal weniger. Je nach Wetter, je nach Lage, was sonst so ist. Die haben ja auch lange Schule, die haben lange Tage. Aber ich würde sagen, im Schnitt sind es 30, 40 Kinder.
Aber dafür habt ihr ja, ihr seid ja nicht alleine da,
Nein.
ihr habt ja auch Trainer, ne?
Wir haben ein super tolles Team.
Ja, die Besten.
Genau, wirklich die Besten. Das sind 6 Trainer, die im Grunde immer da sind. Das ist der feste Kern um Karim. Und dann haben wir nochmal 8 Trainer, die quasi wöchentlich Minimum dazukommen, also im Wechsel
sozusagen. Wir haben auch Trainer, die eine lange Zeit da waren, das ganze letzte Jahr mit mir durchgezogen haben und dann zum Beispiel nicht mehr kommen können, dann weil die irgendwas anders machen können.
Weil die auch arbeiten zu den Zeiten oder ihre Projekte eben vorantreiben.
Dann sind die aus dem Projekt mäßig raus, also für die kurze Zeit, aber die können dann immer wieder kommen. Das sind ja Freunde von uns,
genau.
Das ist ja Familie. Zum Beispiel ein so ein Fall will ich nur einmal erwähnen, ist zum Beispiel André.
Ja.
André ist so einer, er hat das mit mir angefangen, das ist unser Ringtrainer gewesen. Der geilste Typ, den es gibt.
Der wirklich. Wird auch sehr vermisst.
Ja, wirklich, ja. André. Und er war auch immer so einer, wie soll ich sagen, so alle Kinder, er war so richtig lieb und immer so derbe, respektvoll. Er hat das am besten weitergegeben.
Ja, ist ein sehr, sehr wertschätzender Typ einfach.
Er hat das am besten weitergegeben, diese Werte und alles beim Training. Ja. Wir sind ja auch zum Teil, muss man auch dazu sagen, auch wenn meine Schwester das nicht so hört, wir sind ja auch zum Teil Assis beim Training. Ne? Ja, ist so. Wir kommen zwar aus dem Thai-Boxen, Kickboxen, bei uns hast du auch Profis, die auch schon viele, viele Kämpfe hinter sich haben und so, aber es ist jetzt auch nicht, wir sind jetzt auch nicht so eine, so, unsere Schnauze ist auch Hamburg, weißt du, so, wir reden so, wie wir reden so.
Gut, das lieben die Kinder aber natürlich auch.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt einen ganz anderen Zugang zu den Kindern, als wenn da jetzt Pädagogen stehen auf dem
Feld. Das unterscheidet uns eben halt auch. Ja. Wir sind ein niedrigschwelliges Projekt, was eben ohne Aufnahmegebühr, ohne Verträge, du kannst kommen und mitmachen, du kannst kommen und zugucken. Du brauchst nichts, du kannst alles sozusagen. Und das macht uns, glaube ich, aus. Wir sprechen die Sprache der Kinder oder vor allen Dingen die Trainer und Trainerinnen sprechen die Sprache der Kids. Und das mögen die. Also das spricht die an und deswegen klappt das einfach gut.
Ja, ich kann mir vorstellen, die fühlen sich auch einfach verstanden, ne? Weil da ist jemand, der spricht meine Sprache und der versteht, was ich meine.
Ja.
Ja, klar. Ich habe gerade schon rausgehört, so beim Training, also es läuft nicht immer so total diszipliniert ab. Mhm. Musst du da öfter mal irgendwie so richtig die harte Nummer fahren?
Ja, eigentlich immer. Aber, aber manchmal ist es auch egal dann. Irgendwann willst du auch nicht immer der Typ sein, der alle anschreit und sagt, mach das nicht, mach dies nicht, mach das nicht. Ist auch ein bisschen St. Pauli, weißt du.
Was machen die denn so? Wie muss mir das vorstellen? Wie geht das ab?
Unsere Kinder sind echt, das sind auch noch Kinder, weißt du. Das ist jetzt auch nicht so, dass die da wissen, was sie machen. Ey, unsere Kinder, das sind Kinder, die kriegen viele Einflüsse mit. Die sind auf jeden Fall nicht ohne so. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Und die sind jetzt auch nicht so, dass die 9- und 10-Jährigen und 11-Jährigen, die sind auch schon gut frech dabei so.
Was sagen die denn zum Beispiel? Was ist normal?
Schlimme Sachen.
Ja, sag das mal. Was ist so normal? Nein. Ja, piep gibt's bei uns nicht im Podcast.
Die sind sehr widersprüchlich, sehr widersprüchlich, sehr rebellisch. Aber das ist auch etwas, was ich sehr oft erst recht bei den Mädchen so durchgehen lasse. Weil das ist auch eine Eigenschaft, die du auf St. Pauli mitbringen musst. Du solltest dir nicht von irgendjemandem dumm von der Seite voll quatschen lassen. Okay, ich bin jetzt deren Coach, aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel irgend so einen dummen Spruch von der Seite mache, mache ich ja auch oft. Ich denke ja auch immer, ich bin so ein Teilzeitkomiker. Weißt du, dann bringe ich irgend so einen dummen Spruch und dann kommt direkt so ein dummer Spruch zurück. So. Und sowas, das lasse ich dann auch derbe durchgehen. So. Das ist dann auch okay. Weil diese Schlagfertigkeit, diese Kreativität in dem Sinne, das freut mich, das macht mich glücklich. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich so eine kleine Katie sehe, wie sie rotzfrech mich nicht angucken will und dann irgend so einen dummen Satz sagt, weißt du, wie ich meine, dann sie soll so für immer bleiben. Weißt du so?
Das sind halt glücklich. Alles kleine Persönlichkeiten.
Ja, wirklich.
Also, und die haben unterschiedliche Charaktere natürlich, ist ja klar, aber die sind alle so liebenswert, egal wie frech sie sind. Also, sie sind einfach so wunderbare Kinder.
Und die
wachsen dir sofort ans Herz. Natürlich ist man auch mal genervt von denen und denkt sich, sag mal, das hast du nicht gerade ernsthaft gesagt. Aber die machen
Habt ihr da mal so ein Beispiel, was vielleicht nicht ein Piep nach sich zieht?
Alle 3-4 Tage habe ich so ein Beispiel. Das Ding ist auch, ich bin ja auch manchmal, weißt du, ich bin jetzt 2-3 Stunden mit denen, im Sommer bin ich 3-4 Stunden mit denen auf dem Sportplatz. Danach rufen die mich noch den halben Tag an, stehen vor meiner Tür, schreien rum, klingeln bei mir. Es gibt auch solche Tage, irgendwann, weißt du, ich habe auch noch ein Leben. Ich habe auch noch ganz andere Sachen zu tun so in meinem Leben. Irgendwann kriegst du die Krise, irgendwann rastest du aus. Und ich bin auch nicht so, das muss ich auch sagen, diese Kinder haben mir sehr viel Geduld beigebracht. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ich bin jemand, der schnell an die Decke fährt. Und da habe ich, auch wenn ich immer noch sehr schnell aus der Haut fahre, so, da habe ich auf jeden Fall gelernt, ruhiger zu bleiben. Und ja, trotz all dieser Sachen machen sie mich derbe glücklich, auch wenn ich das manchmal zu viel abkriege und das manchmal dann gar nicht mehr zu schätzen weiß. Wenn ich jetzt einen Tag nicht da war, vermisse ich die zum Beispiel voll. Aber so, weil ich es auch gewohnt bin, jeden Tag 3-4 Stunden mit denen zu sein, weißt du.
Also ihr seid ja echt 5 Tage die Woche mit denen zusammen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so ein Projekt, irgendwie einmal in der Woche eine Stunde. So, jetzt muss kurz ein Aschenbecher organisiert werden. Wir müssen alles erklären im Podcast, der Hörer sieht das nicht. Jetzt geht Karim wieder auf seinen Fesselstuhl. Wir müssen dazu nämlich mal sagen, wir sind hier, netterweise haben wir hier Obdach bekommen im Erotic Art Museum.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, dürfen hier aufnehmen und du sitzt...
Ein richtig geiles Ambiente.
Und du sitzt auf einem Stuhl mit Handschellen drauf.
Stimmt
oder
gar
so.
Nicht. Ich sitze hier auf dem normalen Sessel.
Ich sitze auf dem Chefsessel. Das ist super gemütlich.
Ich sitze hier auf so Handschellenstuhlen und sowas.
Ja, wir fotografieren das gleich noch. Dann kann man das in der Zeitung nachgucken. Jetzt, guck mal, das ist total super. Normalerweise passiert mir das nicht, dass ich so aus dem Konzept gebracht werde mit dem Gelaber, dass ich nicht mehr weiß, wo wir waren. Aber tatsächlich, doch, ich weiß es wieder. Ich wollte gerade dazu sagen, dass sich das so anhört, als wenn du nicht ganz viel den Kindern nur gibst, sondern sie dir auch ganz viel gegeben haben und also, du viel von ihnen gelernt hast.
Diese Kinder im Allgemeinen haben uns sehr viel gegeben. Mir, meiner Schwester, meinem Bruder, dem ganzen Trainerteam, so, ja, es macht einen einfach glücklich, ne? Es macht einen einfach glücklich, so. Das sind auch Kinder, wie soll ich sagen, die haben auch derbe Autoritätsprobleme, so. Und das macht einen schon glücklich, wenn nur ich und meine Schwester als Autorität anerkannt werden. Wenn ich zum Beispiel die Kinder bedrohen kann und sagen kann, ey, ich sag das Nassi.
Also ich habe auch tatsächlich noch nichts Negatives von denen gehört. Also mir gegenüber hat noch nie irgendjemand ein schlechtes Wort fallen lassen. Also nicht mal die absolut oberfrechsten Kinder. Das liegt natürlich daran, dass ich die Schwester von Karim bin und dementsprechend schon vorher einen Status hatte, den andere vielleicht nicht haben. Den hat Karim sich also vorher schon oder mir vorher schon erarbeitet, netterweise. Aber ja, die machen einen wirklich glücklich und die Entwicklung zu sehen macht einen glücklich und es ist einfach schön zu sehen, dass wir irgendwie damit was bewirken können bei denen und wir sind ganz gespannt, wie das weitergeht. Also.
Wie hat sich bei dir, Karim, dein Alltag durch die Kinder verändert? Also klar, hat sich viel geändert, weil du einfach total häufig da am Start bist, auch so von deinen Einstellungen her und so. Ich meine, als Rapper vorher und so mit Wumme und so, denkst du da auch drüber nach, wenn du was Neues drehst? Ich so, nee, das kannst du nicht machen, die Wumme zeige ich jetzt nicht und wenn meine Kids das sehen. Ja.
Also ich filme mich schon selber nicht mehr, wie ich Alkohol trinke, wie ich Gras rauche. So, dabei filme ich mich nicht mehr, wie ich Party mache. Das hat sich schon bei mir verändert. Die Musik, die ich mache, ich versuche jetzt gerade wieder ein bisschen auf den Trip zurückzukommen von früher, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin jemand, ich kann nur darüber Musik machen, was ich wirklich lebe und was mich wirklich beeinflusst und was mich wirklich so beschäftigt. Und meine letzte Musik geht nur um dieses Projekt. Meine letzten 10 Lieder gehen nur noch um dieses Projekt, ich bin jetzt Malcolm X von Reeperbahn geworden, habe ich das Gefühl, in meiner Musik so.
Rolf Zukowski des Kiezes.
Hey, und jetzt muss ich wieder back to the roots. Nein, Spaß. Aber man merkt das auf jeden Fall derbe. Man merkt das derbe in meiner Musik, die jetzt rauskommen wird. Man merkt das in meinem Handeln, so, weil mein Tagesablauf hat sich auch derbe verändert. So, die Sachen, die ich früher mache, die Leute, mit denen ich mich früher umgeben habe, die werden für immer meine Brüder sein, für immer meine Verwandten sein, aber ich bin nicht mehr dort unterwegs, wo ich unterwegs war, So, ich bin...
Wovon reden wir hier? Wo unterwegs? Kannst du das benennen?
Ich bin nicht mehr so auf der Straße unterwegs, wie ich früher auf der Straße unterwegs war. Heute bin ich anders unterwegs. Bin ich wirklich wie so ein Sozialarbeiter unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, entweder gebe ich Training oder meistens habe ich irgendwelche Sachen zu klären von Leuten, die bei mir beim Training sind. So, den Rest der Zeit verbringe ich in Ruhe bei mir zu Hause, mache mir Gedanken um meine Musik, wenn ich noch genug Energie dazu habe. Ich muss auch echt sagen, dieses Projekt hat mich komplett vereinnahmt, so. Und das ist auch etwas, worum ich über diesen Lebenswandel bin ich nicht traurig, so. So, weißt du, es gibt mir derbe viel, es macht mich derbe glücklich. Es ist nicht so, dass ich sage, oh shit, ich habe mein altes Gangsterleben aufgegeben oder sonst was. Ich bleibe für immer ein Rebell. Das, was ich mache, ich grab jetzt nur ein bisschen tiefer. Ja? Ich habe versucht, mit meiner Musik Leute zu überzeugen und denen die Augen zu öffnen teilweise oder sie meiner Aggression teilhaben zu lassen, so einfach, weil ich es durch meine Kunst ausleben kann. Heute will ich sie anders catchen und auch, wie ich die Kinder anders catch, so. So, ich will das auch mit meiner Musik so halten. Ich gehe ein bisschen tiefer rein in die Materie, so. Ich war schon immer so sehr politisch und das, was ich auf jeden Fall jetzt vorhabe, ich bin auf jeden Fall wie auf einer Mission, würde ich sagen.
Die Sozialmission.
Ja, man, so ähnlich auf jeden Fall.
Ja, da hatte ich ein kleiner Junge, du wolltest nur... Du wolltest einfach nur fitter werden ja. Und dein Bruder hat gesagt, du bist so dick, dann kommt da so ein kleiner Junge und krempelt dein ganzes Leben um.
Mohammed, du bist es, du bist der Shit.
Also es ist schon krass, oder?
Total. Also für uns natürlich auch als Familie, die das ja erst mit Argusaugen sozusagen beobachtet hat und gar nicht so richtig glauben konnte, dass das so lange anhält und da auch so ein Wandel stattfindet, ja auch Persönlichkeitswandel einfach. Ne? Also Karim hat sich in so vielen Dingen so weiterentwickelt im letzten Jahr, das ist der Wahnsinn, also für uns auch zu sehen. Einfach so eine schöne Entwicklung, wir sind natürlich alle wahnsinnig stolz und freuen uns jetzt, das als Familienbusiness sozusagen aufzubauen. Ja, und das weiter mitzutragen.
Ja, drei Geschwister, also seid ihr drei Geschwister oder ist da noch irgendwer dabei, der nicht mitmacht?
Zu dritt, ja.
Aber drei Geschwister, die wirklich zusammen groß geworden sind und jetzt zusammen so eng arbeiten, habt ihr gedacht, dass das funktioniert? War das gleich klar, dass ihr das macht?
Ich bin schon immer mit meinem großen Bruder so, ich mache Rap-Musik wegen ihm. Ich habe auch, wie mit dem Kampfsport, auch wegen ihm mit Rap-Musik, er hat mich dazu gebracht. Oder er gesagt, meine Schwester hat uns dazu gemacht. Guck mal jetzt.
Das muss erwähnt werden.
Nassi feiert sich ein bisschen.
Meine Schwester hat uns Rap gezeigt.
Ja.
Und mein Bruder ist dann aber der krasseste Rapper Deutschlands geworden, mal so nebenbei. So, das ist die Wahrheit. Das sagt sogar der anerkannt krasseste Rapper, sagt das über ihn.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich bin das schon immer durch die Musik sehr gewohnt, eng mit meinem großen Bruder zusammenzuarbeiten und auch alles, was ich mit meiner Musik gemacht habe, ich habe es immer wie mehr mit einer Familie gehalten. So. Und so halte ich es auch beim Silbersack-Hut-Gym mit meiner Schwester und meinem Bruder.
Also ihr habt euch nie über?
Also naja, wir sind nicht immer einer Meinung. Aber es war bisher im letzten halben Jahr nicht so, dass wir einen Konflikt hatten, der übertrieben war. Im Gegenteil. Also ich hätte tatsächlich anfangs gedacht, dass es schwieriger wird. Ich hatte auch mehr Bedenken als Karim.
Ich halte mich auch derbe zurück, nein, Spaß.
das kann ich mir total gut vorstellen.
Ich hatte schon Angst, dass das was mit uns macht, mit unserer engen Bindung, dass das irgendwie in die Hose geht und wir uns zerstreiten und das nicht weitermachen können oder auch nicht mehr... so eng miteinander sind, das hätte ich ganz gruselig gefunden. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr, im Gegenteil. Also das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass wir total gut harmonieren und ein mega gutes Team sind. Wir haben natürlich auch viel Unterstützung, das darf man auch nicht vergessen. Wir machen das ja nicht alleine. Wir haben dieses Team, wir haben unsere Familie, dann meine Schwägerin sind involviert, unsere Mutter ist involviert, also jeder hat irgendwie so seinen Teil, der dazu beiträgt.
Mein Schwager ist auf jeden Fall der allerkrasste Miguel, muss man mal auch so sagen.
Ja, genau, der ist quasi auch so ein bisschen die gute Seele im Projekt. Und also jeder hat so seinen Teil. Unsere Trainer sind cool, die sind auch alle Persönlichkeiten, verrückte Leute.
Richtig geile Leute, wirklich.
Mit großen Herzen irgendwie. Und
die machen das alle ehrenamtlich,
ja,
ne?
Alle, von Anfang an machen das alle ehrenamtlich und feiern die Sache todes. Arne, einer unserer, Ufuk und Arne, sind so ältere von mir auf jeden Fall, auch von Quan. Arne kam auch die allerersten Wochen, wo wir das gemacht haben, hat uns gleich so ein Paket mit Klamotten gebracht und Equipment und so. Und ein Jahr später ist der Trainer geworden.
Ja. Also alle haben Lust, auch sich einzubringen. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Voraussetzung. Man hat sicherlich auch manchmal welche dabei, die so ein bisschen die Atmosphäre schnuppern wollen und dann vielleicht auch feststellen, das ist es nicht. Hatten wir bisher noch nicht, das... so extrem, aber in der Regel ist das so, dass die Leute kaum Bock haben, mitzumachen und sich einbringen Und ja, das Team wächst.
Jetzt gerade muss man auch sagen, die letzten 3-4 Monate läuft doch alles gut. Davor auch dieser Sommer, der war derbe anstrengend. Da sind 40-50 Kinder, ich bin ganz alleine. Der letzte Winter war ich ganz alleine. Den letzten Winter war ich ganz alleine. Kein Coach war da, nicht ein Coach war da. Ja, ist so. Und den Sommer davor immer nur, mein Ufuk hat mich unterstützt. Immer Ufuk Abi war immer neben mir. Und Ender Abi, wenn er Bock hatte und Zeit hatte. Das muss man auch sagen, jetzt wo es an den Start kommt, das Team wird fester. Jetzt diesen Sommer hat Markus mit mir unendlich durchgezogen. Weißt du, er hat mit mir unendlich krass durchgezogen. Er war eine Riesenhilfe. Man merkt auch einfach, wie sehr ich auch auf diese Hilfe angewiesen bin. Weil wenn ich den Leuten Partnerübungen vormache, den Kindern oder so, machen die das nicht. Du musst schon daneben stehen. Das sind auch schwierige Charaktere. Das ist auch der Grund, warum viele Trainer auch manchmal abgeturnt waren, die so einfach dazugekommen sind. Die kommen, die gucken, die Kinder beleidigen sich aufs Übelste.
Genau, man muss schon was schlimm aushalten können.
Was
schlimm.
Beschreib das mal.
Die sagen die Beleidigungen, die du kennst, die du nicht hören willst, die du nicht willst, dass deine Kinder sagen.
Beleidigung über deine Eltern, Beleidigung über deine Toten, Beleidigung, ganz ehrlich, da denkst du dir, wow. Und das sagen nicht nur Leute, die sich zusammen aufgewachsen sind, das sagen Brüder zu Brüdern, Zwillingsbrüder zu Zwillingsbrüdern. Das sagen Cousins zu Cousins, das sagen Cousinen zu Cousins. Das gibt's in allen Konstellationen. Jeder hatte schon mal diese Konstellation mit dem und ist auf den gegangen. Es ist auf jeden Fall ein wildes Ding bei uns gewesen, ist teilweise immer noch wild. Und es gibt auch Tage, wo sie einfach überdreht sind. Das sind Kinder. Heute zum Beispiel konntest du 2-3 davon nicht bändigen. Kinder, die sonst die größten Fortschritte gemacht haben. Am Ende gucke ich, ist er dann doch zu sich gekommen und ist doch gelaufen und hat alles gemacht, was man ihm gesagt hat. Aber bis dahin musstest du 20 Mal mit ihm schimpfen, einen riesigen Kampf machen, ihn zur Seite nehmen, dich mit ihm hinsetzen, ihm in die Augen gucken und sagen, warum machst du das? An sein Herz appellieren und so. Sonst geht das gar nicht. Du musst alle Tricks auspacken.
Aber die brauchen diese Aufmerksamkeit natürlich auch. Ja, und das fordern sie auch ein. Oft sind sie halt so überdreht, weil sie die Aufmerksamkeit wollen. Vor allen Dingen von Karim einfach, ne? Dass er sich speziell um dieses eine Kind dann kümmert.
Aber das geht
und das passiert nicht. Dann auch, genau. Er aber macht es dann auch.
Oft nicht. Ich mache es oft, muss ich aber, ich bin mitten im Training, ich breche das Pratzentraining ab und kümmere mich dann um das Kind. Aber die Wahrheit ist, am Ende des Tages sind davon 15 Kinder, die das alle von der Seite schreien. Darum auch noch eine Sache, die ich ganz wichtig sagen will, ist, das, was ich in Silbersack oder was wir in Silbersack machen, das kannst du 3 Straßen weiter an jeder Straße weitermachen. Ja. Hamburg, die Straße durch, Berlin, Köln, das. Und ich rede wirklich davon, die Leute bieten mir an, gib in Feldstraße auch Training. Kann ich nicht. Dann habe ich meine Kinder, die ich 2 Jahre lang aufgebaut aus Silbersack, verloren. Weil die kommen nicht mehr dahin. Das ist eine Großstadt, das ist Hamburg. Das brauchst du überall an. Jede dritte Ecke braucht es so etwas eigentlich so. Und das ist so eine Sache so.
Es gibt nur nicht an jeder dritten Ecke so engagierte Menschen.
Das stimmt, aber es gibt auch viele, die engagiert sind, auch schon lange, schon vor uns. Wir sind ja jetzt keine Pioniere in dem Sinne. Und das wird halt auch viel zu wenig gewertschätzt einfach. Mhm. Wir hatten das Glück, dass Karim vorher schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hatte. Der hatte schon vorher so eine Art Legendenstatus auf dem Kiez durch die Musik. Das heißt, das ist uns, also kam uns zu Wohle sozusagen.
Na, ihr habt natürlich auch durch deinen Status hier auf dem Kiez einen Zugang zu den Kindern auch gehabt, ne? Ja. Ich meine, du bist für die ein Vorbild gewesen. Ja. Vielleicht ein falsches Vorbild, sage ich mal, ne? Weil sie in dir was gesehen haben, was du gar nicht bist, vielleicht, weil sie mit deiner Musik was ganz anderes verbunden haben.
Am Ende
haben.
Des Tages muss ich dazu etwas sagen. Weißt du, ein falsches Vorbild kommt doch immer darauf an, auch wenn ich jetzt viele kriminelle Sachen gemacht habe oder Sachen gemacht habe, worauf man nicht stolz sein kann oder so. Am Ende des Tages war ich immer jemand, der sich für Schwächere eingesetzt hat. Jemand, der im Recht war. Jemand, der wirklich die Sachen objektiv betrachtet hat und Sachen nicht hingenommen hat. Auch wenn ich in einer schwachen Position war und nicht gehört wurde. Das ist der Grund, warum ich so viel Respekt hier gekriegt habe. Ich habe zu den Ausländern hier gesagt, kommt, lass uns mal zusammen auf die Demonstration gehen. Warum kämpfen nur die Deutschen für uns? Warum nicht zusammen kämpfen wir jetzt hier gegen Nazis? Aber die haben ja ums Überleben gekämpft. Ich habe Sachen hier verstanden und gesehen und den Leuten klar gemacht. Dafür habe ich meinen Respekt bekommen so. Und nur zu sagen jetzt so, du hast Respekt bekommen, weil du ein schlimmer Krimineller auf Hamburg Straßen warst, das stimmt nicht so. Weißt du, meinen Respekt habe ich mir auch anders verschafft hier. Nicht nur durch das. Aber das ist auch ein Kapitel davon. Hast du auch recht.
Naja, manche kannten dich ja einfach auch nicht persönlich und haben nur deine Videos gesehen und dachten, boah, cool, der hat es irgendwie geschafft, das ist ein richtiger Rapper.
Viele von den Kindern kannten ihn aber vorher so auch gar nicht. Ne? Also viele kennen ihn auch einfach nur so, wie er auf dem Sportplatz ist. Zumal das ja auch noch kleinere Kinder sind, die auch gar keinen Zugang in der Regel haben zu der Musik oder zu den Videos. Also die kennen ihn so, wie er jetzt ist und ja, nehmen ihn natürlich als Vorbild wahr.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie Halligalli beim Training. Gibt es da auch manchmal Kinder, die du einfach wegschickst? Oder ihr, wo ihr sagt,
also nee. Wegschicken nicht in dem Sinne, es gibt ein Kind, das mir aber selber wie ein Verwandter ist, weil wie gesagt, seine Onkel sind für mich Verwandte, seine Mutter ist für mich wie eine Verwandte, so. Es gibt ein Kind, das ich immer wegschicken muss und wo ich immer hart durchgreifen muss, weil er unverzeihliche Sachen macht, über die ich auch hier gar nicht reden will. Aber das ist auch einer, den ich nie aufgebe. Weißt du, er hat die schlimmsten Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann, die kann ich dir gar nicht erzählen, wirklich. Und ist dann noch zu seiner Mutter gegangen und hat mich dargestellt, als ob ich der Schlimme wäre. Weißt du, 3 Wochen später hat er richtig Probleme. Weißt du, ich bin da für ihn. Das ist auch irgendwo was, wo meine Geduld geprüft wird. Ich raste vielleicht in dem Moment und dem Moment komplett aus. Aber am Ende des Tages hat man wirklich eine Verantwortung dem gegenüber. Wirklich so. Auch erst recht, diese Kinder aufzufangen. Das ist auch das Ding, dieses Silbersack-Hutschen, warum mir diese Sozialarbeiter so derbe viel Respekt geben bei uns in der Nachbarschaft. Weil es gibt so derbe viele Problemfälle. Und die haben sie wirklich nicht erreicht. Und die haben wirklich alles getan. Die haben alles getan, um diese Problemfällen irgendwie zu erreichen und denen den richtigen Weg zu zeigen und so. Und die haben die nicht erreicht. Und ich habe so viele Problemfälle schon wirklich was bewirkt, so, wo ich sag so, auch wenn ich dich heute nicht krieg, so, ich krieg dich noch. Es kommt noch der Tag. Und der kommt doch. Übermorgen hassen wir uns übertrieben, weil er hat freche Sachen gemacht und mich danach nicht respektiert und mich beleidigt. Und ich musste ruhig bleiben, obwohl ich eigentlich gerne auch meinen Aggression freien Lauf lassen würde. Ich bin ehrlich, weißt du? Aber ich muss ruhig bleiben. Aber der Tag kommt, wo ich sein Herz zurückgewinne. Und das ist nicht mit, ich klatsche dir jetzt eine oder ich verpfeife dich da oder ich mach das. Das ist an dem Tag, wo ich ihm zeige, Digga, ohne dass ich etwas von dir zurückverlange, bin ich da für dich. Und das ist das, worauf ich eigentlich hinarbeite und so hinkommen will. Das ist auch ein Weg für mich. So, ich bin da auch oft in einem Prozess, ich arbeite da an mir, aber das ist das, wo ich hinkommen will, so.
Aber schaffst du das immer ruhig zu bleiben? Also, nein. Ist dir schon mal was passiert?
Nee.
Mit den Kindern?
Nee.
Dass du irgendwie gesagt hast, so, also jetzt, es reicht.
Ja, das passiert mir andauernd.
Ja, aber also, dass nicht das so, dass geschrien wird.
Also, verbal hat es dir schon öfter gereicht.
Ich sag mir schon,
es reicht. Aber ansonsten nicht.
Ich bin da ja auch nicht alleine, muss ich sagen. Ich habe ja auch Ältere da, wie zum Beispiel Ufuk und Arne. Ufuk hat auch schon 2-3 Mal, bevor ich dann, wenn da 15, 20 richtig, richtig schwere Kinder, die wirklich von der Seite ans Ohr schreien und doch kein Halt und Stopp kennen. Und glaub mir, ich bin bei denen noch entspannt, weil ich die wirklich liebe. Aber irgendwann flippst du auch komplett aus. Irgendwann bist du auch nach 1,5 Stunden und ich bin manchmal 3 Stunden dann da. Dann bist du auch psychisch durch. Und dann mein Trainer Ufuk hat auf jeden Fall das richtige Auge, um mich genau dann zu packen.
Ja, definitiv.
Mir einen Arschtritt zu geben.
Das ist auch ein ruhiger Typ.
Um mir zu sagen, geh ganz schnell nach raus.
Genau, der die Lage checkt und dann auch übernimmt sozusagen. Ja. Und auch die Kinder in der Regel wieder runterbringt oder eben Karim, je nachdem, was Not tut sozusagen.
Genau, er ist die letzte Instanz sozusagen auf dem Sportplatz.
Ja, ihr vermittelt da ja, also ihr macht Sport, aber vermittelt, wie ihr jetzt schon gesagt habt, ja auch echt viel Werte und kriegt ja auch einen tiefen Einblick in die familiären Situationen der Kinder.
Ich habe eigentlich nur nie richtig hingeguckt. So, ich habe erst jetzt durch den Sportplatz erkannt, dass wir ein ganzes Viertel, man sagt nur ein ganzes Dorf kann ein Kind erziehen. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich habe immer schon auf Kinder und Jugendliche und immer so von der Seite und gesagt, mach das nicht, dies, das nicht. Aber jetzt übernehme ich so einen richtig aktiven Part. Die Kinder wissen und die Jugendlichen auch, wenn ich das und das höre und mitkriege, gibt es Probleme. Wenn ich das und das da sehe, gibt es Probleme. Wenn da einer das und das macht und ich das höre, wie so ein Sheriff, hört sich echt wie in so einem Hollywood-Film an, aber ist echt so. Und das ist auch gut so, weißt du, dadurch kommen viel weniger Anzeigen, viel weniger Kriminalisierung, viel weniger dieses Täter-Opfer-Ding und so. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt erst begriffen habe, so.
Gab es da mal irgendwie eine Situation, wo ihr familiäre Dinge mitgekriegt habt, wo ihr eingegriffen habt? Wo ihr gesagt habt, okay, nee, also andauernd. Da ist jetzt...
Oft.
Ja?
Oft.
Also man hört sich die Sachen an von den Kindern, auch oft von den Eltern, dass man jetzt aktiv sozusagen das Jugendamt einschaltet. Ach, also so das etwas. Machen wir nicht.
Ach so etwas, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden.
Aber also wenn wir sehen würden, Kindeswohl wäre gefährdet, oder wir wüssten, denen geht es zu Hause so schlecht, dass man sie raus muss, dann ist das keine Frage, was wir machen würden. So ist das aber nicht. Die kommen alle aus schwierigen Verhältnissen, keine Frage.
Aber werden alle geliebt.
Aber die werden alle geliebt.
Und also, das ist eher andersrum. Schon wenn ich da unterbrechen lasse. Nee, aber es ist eher andersrum. Es ist eher, das Jugendamt kommt und will Kinder von den Familien wegnehmen. Und es ist eher, dann kommen wir. Dann komme ich und meine Schwester, dann setzen wir uns mit denen hin und reden mit denen. Ich habe mit denen schon geredet. Und es gibt wirklich, wie gesagt, schwierige Kinder bei uns. Das Schlimmste ist, diese Kinder aus ihren gewohnten Verhältnissen zu reißen, sie in ein Heim zu packen und denen irgendwelche Verhaltenstherapien zu geben, wo sie eh von vornherein abgeschlossen haben, wo sie gar nicht mehr erreichbar sind, zugemacht haben. Diese Kinder hast du verloren. Diese Kinder hast du verloren. Das ist das, was die Leute nicht checken. Sie denken immer Problembewältigung. Oh, da und da geht's dir nicht gut. Deine Eltern sind Alkoholiker. Das und das, da müssen wir jetzt so und so und so machen. Am Ende hast du noch viel Schlimmeres angerechnet. Das sind komplizierte
genau,
Themen.
Genau, es weißt sind du, wenn Faktoren, du schon, die man von außen gar nicht genau. so unbedingt blicken kann. Also du, das ist nicht einfach so, die werden zu Hause misshandelt oder so. So ist das nicht. Nee. Also es ist größer und schwieriger. Es
viel schwieriger.
Spielen viele Faktoren eine Rolle, wie kulturelle Sachen. Junge Eltern sind oft überfordert, das kennt man auch, ich bin selber Mutter und ich weiß, wie das ist mit kleinen Kindern und man ist einfach oft überfordert und dann spielt Sprache sicherlich auch eine Rolle, Bildung, all diese Dinge spielen da eine Rolle, aber es ist nicht so, dass wir dafür sorgen aktiv, dass da noch mehr Konflikte zu Hause entstehen, im Gegenteil. Also
Aber worüber reden wir? Habt ihr irgendeinen Fall ganz konkret, wo ihr sagen könnt, so, das ist beispielhaft für die familiäre Situation auf St. Pauli?
Nee, dann würde ich auch zu ein schlechtes Bild auf meine Nachbarn werfen, um zu sagen, so, das ist so und das ist der Alltag und das ist der autonomal St. Paulianer. Dazu ist es auch zu kompliziert, sind alle zu unterschiedlich.
Ja.
Auch wenn viele, ich würde immer sagen, Schwächen und Sachen, die auf ihn lasten oder Sünden gleich sind, so, das wird dem nicht gerecht, ja, zu sagen, das ist so und das ist so. Es ist viel zu, mancher kommt damit klar, mancher nicht. Weißt du, Menschen sind Gewohnheitstiere. Der eine kommt damit zurecht, der andere nicht. Den anderen trifft das härter. Der andere hat das Trauma hinter sich, der hat es komplett zerstört. Der andere, den lässt du es nicht anmerken. Es ist, wie gesagt, viel, viel komplizierter. Und in einer Welt, wo die Psyche so weit erforscht ist und Krankheiten und Depressionen so weit erforscht sind, sich um die Armut und die Gedanken der armen Leute nicht Gedanken zu machen, aber zu wissen, wie man irgendwelche Satelliten ins All schießt und hochtechnologische Sachen, das ist auch so eine Sache. Vielleicht haben wir wirklich bei vielen Sachen auch die Menschen aufs falsche Pferd gesetzt. So soziale Sachen und zwischenmenschliche Sachen sind auf jeden Fall derbe verschwunden und auch das Verständnis und Mitleid vielleicht auch für viele Sachen. Ohne Mitleid jetzt zu haben.
Zumindest mit Gefühl.
Ja, mit Gefühl, genau. Nicht Mitleid mit so, das sind Schwächere in einer Person, Mitgefühl. So, weißt du, wie ich meine, auf eine bestimmte Art und Weise, ohne dass es erniedrigen kommt.
Genau.
Also ihr könntet halt jetzt nicht sagen, irgendwie, also häufig haben die Kinder das und das Problem einfach im Alltag.
Können wir schon, aber das machen wir nicht.
Ja. Okay. Ihr bietet ja für die Kinder aber nicht nur Boxen und dieses Training an, sondern ihr fördert die ja auch noch auf andere Art und Weise. Was habt ihr da noch so im Programm?
Wir haben 3 weitere Projekte, sind damit im August gestartet mit Nachhilfe, also Bildung, das nennt sich bei uns Silbersack Hood School. Das sind Bildungsangebote und das besteht im Moment aus Nachhilfe. Also wir haben 2 Monate Räumlichkeiten von richtig coolen Leuten bekommen. Tobi und Ali, die haben hier ihre Gewerbeimmobilie auf St. Pauli und haben uns die 2 Monate zur Verfügung gestellt. Richtig cool, da konnten wir quasi frei verfügen über die Zeit und haben unsere Kinder dann vom Sportplatz mitgenommen zur Nachhilfe und sie halt in schulischen Dingen unterstützt. Das war wahnsinnig aufwendig.
Also die beiden haben das gemacht, ja?
Nee, die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und uns da machen lassen. Also
und wer hat dann Nachhilfe auf einmal so aus dem Hut gezaubert?
Wir haben dafür Leute akquiriert, also Nachhilfelehrer und Lehrerinnen. Und das sind meistens Pädagogen beziehungsweise Leute, die auch schon im Schuldienst sind. Nicht alle, aber größtenteils. Und die haben das mit den Kindern gemacht. Einer von uns hat die begleitet, dorthin eskortiert sozusagen. Die erste Gruppe. Und die erste Gruppe dann wieder mit zurückgenommen, die zweite Gruppe in diesem Zuge dann wieder hingebracht. Das war relativ aufwendig, aber hat sich gelohnt, weil die Kinder es unbedingt brauchen. Also und damit beginnen wir jetzt auch wieder, denn wir haben ab nächsten Monat eigene Räumlichkeiten. Richtig, richtig cool. Das heißt, die Silbersack-Hood Talentförderung wächst und wir haben Räumlichkeiten auf St. Pauli und können alle unsere Projekte dort unter einem Dach anbieten, bis auf Sport eben.
Die ihr gemietet habt, ja?
Die wir selbst anmieten, genau. Und da wird dann auch Musik stattfinden. Das haben wir auch im August gestartet mit einem Dozenten und Produzenten, Kimbo. Super cooler Typ, der ist fest bei uns im Team jetzt. Genau, der macht die Musikkurse aktuell, die stocken wir aber auf. Wir werden noch weitere Sachen im Bereich Musik anbieten, haben halt nur auf die Räumlichkeiten gewartet und das geht jetzt los. Und das vierte Projekt ist Kunst, bestehend aus Graffiti und therapeutischem Malen.
Richtig geil.
Genau.
Meine Schwesters Idee.
Das starten wir jetzt und freuen uns darauf. Dass
therapeutisches Malen, was muss ich mir da vorstellen?
Naja, da stellst du dir vor, dass die Kinder sich da kreativ entfalten können und wir da Leute haben, die das anleiten können und die Kinder vielleicht da das ein oder andere Problem, was sie haben, über Kreativität bewältigen können. Das ist unser Wunsch. Ob das klappt, wissen wir natürlich so noch nicht, aber wir werden es anbieten und glauben, dass es cool wird.
Auch ganz wichtig ist einfach, wir kommen aus der Hip-Hop-Szene, so und Breakdance werden wir jetzt nicht anbieten, weil mein bester Freund das nicht will, als Breakdance-Trainer.
Umut. Ich werde dich noch dazu überreden.
Ja, Mann, ist auch so. aber wer weiß, was noch kommt. Aber es ist ganz wichtig, auch wir haben so viele Sprayer, auch in der Community und auch in meinem Freundeskreis, krasse Sprayer.
Ja.
Wirklich krasse Künstler. Und warum sollen wir Kinder nicht davon teilhaben lassen und von diesen Leuten lernen können, weil da haben wir wirklich ein paar richtig krasse Leute.
Also wir möchten denen einfach den Zugang zu musischen und kulturellen Bereichen ermöglichen, die sie sonst nicht haben. Und wir haben eben in unserer Community durch Karim, Jamil und weitere Leute einfach Künstler am Start, mit denen sie sonst nicht in Berührung kommen würden. Und das möchten wir natürlich nutzen für uns, für die Kinder, für alle, die daran teilhaben wollen.
Und wo wird das Ganze sein? Wo baut ihr eure Basis auf?
In der Hainheuerstraße.
St. Pauli. Straight St. Pauli.
Irgendeine bekannte Location
oder so? Nee, das ist eine Gewerbeimmobilie. Und
wie finanziert ihr das?
Über Spenden, über Förderungen.
Spendet bitte Geld.
Genau, und wir sind eine UG, eine gemeinnützige UG. Das heißt, wir dürfen auch wirtschaftlich tätig sein und werden sicherlich auch selber Gelder generieren durch verschiedene Aktivitäten, die wir starten werden.
Bis dahin spendet uns ganz viel Geld.
Genau, spendet, wenn ihr was Gutes tun wollt.
Hilf, yo.
Ja, gut. Machen wir. Das hört sich nach richtig, richtig viel Arbeit an.
Ist so.
Ja. Ich glaube, du koordinierst das Ganze. Ja. Du bist der Head of Disaster, ne?
Head of Disaster, genau, so ist es. Ja. Ja, das war jetzt ja auch alles gar nicht so geplant, aber dadurch, dass wir so viele Ideen und Visionen haben, wollen wir das auch alles umsetzen und jetzt machen wir das auch. Und irgendwie ist das auch geil und wenn man für was brennt, dann macht man das ja auch gerne. Aber es ist viel Arbeit, ich will nicht lügen, man muss es wollen.
Das ist auch so eine Sache, so wir haben selber so im Viertel, so ich selber habe viele Ideen, ich sage jetzt, Alter, wir machen jetzt Nachhilfe. Alter, wir machen jetzt Nachhilfe.
Ich muss es dann umsetzen.
Ja, ey, es ist wirklich so. Meine Schwester setzt das dann um, organisiert das dann. Ich hole dann 20 Nachhilfelehrer, 11 davon werden nach Hause geschickt, 9 sind dann geeignet dafür. Und meine Schwester hat das auf jeden Fall wirklich alles organisiert und es ist ein Haufen Arbeit. Ich bin zwar jeden Tag 3 Stunden da aktiv, jeden Tag auch noch mit anderen Sachen da beschäftigt, was mit dem Gym zu tun hat. Aber auf der anderen Seite, es sind wirklich diese ganzen Preise, die wir gewonnen haben. Alles, das hat alles meine Schwester klar gemacht. Alle diese ganzen Politiker, die uns jetzt kommen und uns unterstützen, die uns beim Training zukommen, WDR, NDR, alles hat meine Schwester klar gemacht. Die einzige Sache, die ich gebracht habe, die kommt erst im März und die hat uns 3 Jahre unseres Lebens
gekostet. Oh Gott, ja, ich will nicht darüber reden.
Die hat uns richtig geompackt, Digga, auf unsere Stirn.
Bitte, jetzt sag was.
Nee, darüber dürfen wir tatsächlich leider nicht reden.
Dürfen wir nicht mal drüber reden. Im März, guckt einfach, was im März passiert.
Genau, guckt, was im März passiert. Wird nicht lange dauern, aber...
Nee, es sind nur 15 Minuten pro Folge, aber es ist alles gut.
Okay, irgendwas wird kommen im März, was ganz Großes und was viel Arbeit gekostet hat. Ja?
Nerven. Arbeit nicht, Nerven. Nerven
für alle Beteiligten. Ja. Ich will nicht sagen, nur für uns. Auch die anderen Leute.
Auch die andere Seite, ja.
Auch die andere Seite, die an dem Prozess involviert war, hat sich das alles anders vorgestellt, hat da viel Liebe reingesteckt und sie leider nicht zurückbekommen. Das ist auch traurig.
Also so viel Liebe habt ihr dann doch nicht zu geben.
Ja, doch, die sind auch lieb, aber das ist halt nicht so gelaufen, wie sich das beide Seiten vorgestellt haben. Insofern haken wir das jetzt ab und weiter geht's. Also,
ja. Aber wie schaffst du das? Ich weiß, dass du auch 3 Kinder hast. Ich meine, 3 Kinder ist ja schon echt eine stolze Leistung.
Das stimmt. Ich habe aber 3 ganz, ganz großartige Kinder. Und
das sagen stimmt, übrigens alle.
Das ist voll das Problem.
jetzt kommt der Onkel um die Ecke.
Genau, jetzt kommt der Onkel um die Ecke, der sich den ganzen Tag nur um fremde Kinder kümmert. Genau, aber
du könntest dich einfach mal um deine beiden Neffen und deine Nichte vielleicht ein bisschen mehr kümmern.
Die sind in meinem Herzen immer bei mir, die wissen das auch. Die wissen das auch.
Ja, es bringt im Alltag nur leider, das bringt im Alltag nicht so viel. Vielleicht solltest du mal kochen oder sowas.
Oh Gott. Ja, das glaube ich, danach vertraue ich die noch mehr. Danach kommt die nie wieder zu mir.
Ich hab einen ganz großartigen Mann, der mich immer supportet, egal was immer ich vorhabe. Und das sind ja oft auch verrückte Sachen. Und der ist immer sehr, sehr wohlwollend und hält mir den Rücken frei. Und nur deswegen kann ich das machen, muss man an dieser Stelle sagen. Live,
du bist der Main Man.
Du bist
live
der Beste.
So einige Hooks und singen, ihr wisst noch gar nicht, was kommen wird.
Genau, also ich könnte es nicht machen ohne ihn. Und wenn die Kinder nicht entspannt werden und also wir wollen natürlich unseren Kindern auch vermitteln, dass wir das machen wollen oder das machen, was wir machen wollen, so, und dass das auch funktioniert, wenn alle irgendwie an einem Strang ziehen. Sie dürfen nicht zu kurz kommen und darauf müssen wir natürlich achten. Im Moment war das sehr viel, aber die unterstützen das. Sie finden das natürlich auch toll, was wir machen, keine Frage. Also insofern geht es ganz gut. Aber es ist viel. Aber ich bin ja nicht allein.
Ist das für dich so ein bisschen Zerreißprobe auch?
Ab und an ist es so, ja, dass man Entscheidungen treffen muss. Dann kann man da und da nicht dabei sein, weil man jetzt gerade für das Projekt eben gerade steht oder da was organisiert. Und das ist jetzt für den Moment so. Das wird auch nicht alle Ewigkeit so sein. Ich habe ja ein Team, was mich unterstützt und was wächst. Und dann gibt man auch mal Aufgaben ab. Insofern, das ruckelt sich gerade alles zurecht. Aber ja, es ist ab und an eine Zerreißprobe, auf jeden Fall.
Aber deine Kinder kommen damit klar?
Meine Kinder kommen gut damit klar. Die sind 9, 11 und 14. Die sind auch froh, wenn ich nicht permanent um die rum bin und sie maßregel und irgendwie beäuge.
Die haben eigentlich Kinderspiel. Mecker-Mama
kommt wieder. Genau, ich kontrolliere jetzt Silbersackhund und nicht mehr die Kids zu Hause.
Das ist der witzig, wenn ihr wisst.
Also bist du jetzt woanders Mecker-Mama?
Ich bin jetzt woanders Mecker-Mama, genau.
Ja, das ist doch schön. Ja. Dann kannst du dich da ausleben. Aber drei Geschwister, die so eine große Engagementsache auf die Beine stellen, das muss ja irgendwo herkommen. Woher kommt dieses Bedürfnis zu helfen?
Unsere Eltern sind auch so, also mein Vater war auch so jemand, der irgendwie immer sein letztes Hemd gegeben hat. Meine Mutter ist super sozial und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Und ich glaube, wir wollen einfach Verantwortung übernehmen. Also wir sind ja irgendwie alle an etwas beteiligt, an etwas Großem, und wir können unseren Teil dazu beitragen. Wenn man erstmal weiß, was man bewirken kann und das sieht, was passiert, dann hast du auch Bock, weiterzumachen.
Ja.
Also wir geben ja nicht nur, wir bekommen ja auch jede Menge. Und daraus ziehst du einfach wahnsinnig viel Kraft aus dieser Wertschätzung, die du von allen bekommst, dass du siehst, was bei den Kindern passiert, deine persönliche Entwicklung, all diese Dinge spielen da einfach eine Rolle. Und das gibt einem ganz, ganz viel Kraft.
Auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall von meinem Vater. Mein Vater war schon immer so, wo ich klein war. Er hat immer alles geklärt für alle anderen Leute, hat viel Verantwortung übernommen, war ein, will ich mal sagen, jemand in einer höheren Position, der das auch nicht zum Nachteil für sich geklärt hat, sondern auch zum Vorteil für sich. Er war stolz darauf, war glücklich damit und hat aber auch zum Guten vieler Leute entschieden, die wirklich Scheiße gebaut haben, hat wirklich Herz gezeigt. Ich weiß auch, wo ich klein war, wo wirklich viele, viele Leute zu uns kommen sind, geheult haben, und ich habe Geschichten mitgekriegt, ich war 5, 6 Jahre alt, wie mein Vater, da hat der 100.000 Euro geklaut, da hat der das gemacht. Mein Vater hat Sachen geklärt, so.
So genau, schön, ja. Und meine Mutter hat ihm den Rücken freigehalten,
genau.
So war das eben da, das so, Zusammenhang.
Zu Hause oder beruflich?
Beides.
Ja.
Was hat er beruflich gemacht?
Der war Textilienhändler, hatte eine Fabrik in Pakistan und in Indien, also zwei Fabriken, und hatte eine Ladenkette in Deutschland, in mehreren Bundesländern, und hat produziert und das verkauft.
Aber auch das zum Beispiel, was ich so weitergebe, sportlich, habe ich auch viel von meinem Trainer gelernt. Mein Trainer hat mich genau ausgebildet, Sascha Mané, hat mich genau ausgebildet in Kampfkunst, in Thaiboxen. Damals, wo ich zu Hause, will ich mal sagen, keine Autorität angenommen habe und rausgeflogen bin, hat mein Trainer mich aufgenommen, hat mich trainiert, hat mir Essen gegeben, hat mich zweimal am Tag kostenlos trainiert, hat mit meinem Verein geredet, dass sie mich umsonst da keinen Beitrag mehr zahlen lassen sollen. Dieses wirklich, das geht schon, das ist auch das, was ich auf dem Sportplatz mache. Es geht übers Training hinaus. Ich bin nicht nur deren Coach, der die Pratzen hält und dich auf irgendwas vorbereitet, auf einen Kampf oder sonst was. Ich bin dein Bro. Wir sind zusammen, egal was kommt, wir gehen da zusammen durch. Mein Trainer hat dafür gesorgt, dass ich nicht in den Knast gegangen bin. Mein Trainer hat dafür gesorgt, dass ich keine Kugeln auf mich fallen. Weißt du, wie ich meine? Ist nun mal so. Ist so, aber wirklich.
Also daraus höre ich schon, dass ihr auch anders groß geworden seid, ja? Also du bist offensichtlich behüteter in dieser Familie groß geworden mit deinen Eltern als du.
Ja, das liegt natürlich daran, also, dass ich einfach deutlich älter bin. Ne? Ich bin 8 Jahre älter als Karim, und dazwischen ist einfach viel passiert. So insgesamt hatten wir eine sehr behütete Kindheit. Das ist dann irgendwann, hat sich das ein bisschen geändert, als wir älter wurden. Da sind einfach andere Sachen passiert. Aber insgesamt kann man das schon so sagen, dass ich behüteter aufgewachsen bin, auch als Mädchen. Das muss man auch so sagen. Das ist einfach so. Ja, und Karim hat einfach die andere Seite auch kennengelernt.
Ich will auch einfach nur sagen, also mein Vater und meine Mutter haben mir wirklich alles Gute mit auf den Weg mitgegeben. Die Straße und das Leben draußen hat mich sehr geformt und sehr geprägt. Ich bin auch, wie gesagt, ein sehr sensibler Mensch. Darum bin ich auch, habe ich auf Sachen sehr extrem reagiert immer. Aber wie gesagt, auch das, was ich auf dem Sportplatz weitergebe, das habe ich mir nicht nur ausgedacht. So, das habe ich auch so erlebt und erfahren in meiner eigenen Kampfsportkarriere. Ich habe auch meine Trainer, nicht nur meinen Trainer Sascha Mané, Meine anderen Trainer haben mir auch Essen gekocht, haben mir Geld gegeben, wenn ich kein Geld hatte, haben mir meine Wäsche gewaschen, wo ich keinen hatte, der meine Wäsche war. Mein alter also, Meister Wolfgang Gier hat meine Wäsche gewaschen und zusammengelegt. Weißt du, der Mann, wer weiß, in Hamburg ist eine Legende, weißt du, der guckt viele Leute auch nicht an. So, weißt du, nur die, die wirklich so, der hat einfach zu viel gesehen, auch zu viel verloren schon in seinem Leben, zu viel gemacht auch. Ist wirklich ein alter Meister, weißt du.
Aber das,
und von solchen Leuten habe ich das gelernt, und das möchte ich nur einmal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das alles ausgedacht habe, diesen Sport auch das so weiterzugeben. Dieses Herzliche, diese wirklich Liebe habe ich gelernt von Leuten wie Stefan Dietrich, Klaus Hagemann, Lutz Burmeister, Sascha Mané, Toni Sortellino. Es hat wirklich Leute gehabt, Wolfgang Gier, die wirklich da waren und mir auch Sachen gut mit auf den Weg gegeben haben.
Also du hast irgendwann, um mal so Klarheit zu schaffen, weil ich das nicht ganz verstehe, muss ich gestehen. Du bist von zu Hause rausgeflogen, du warst auf der schiefen Bahn, ja?
Ich war auf jeden Fall auf der schiefen Bahn. Ich würde auch ehrlich gesagt so sagen, ich bin die schiefe Bahn. Ich würde nicht so sagen, jetzt ich wurde auch von dem und dem auf die schiefe Bahn gezogen oder in meiner Jugend habe ich den kennengelernt, dann bin ich auf die schiefe Bahn gekommen. Ich bin eher so die schiefe Bahn gewesen, so. So, und
was hat da eine Rolle gespielt?
Viele Sachen, viele Aspekte.
Irgendwie Drogen und das auch, oder sowas
nein, nein, in keine der Art? Drogen. Guck mal, es ist zu viel, was da eine Rolle gespielt hat. Zu viele Sachen, um die jetzt auf den Punkt zu bringen, das geht gar nicht. Das ist ein anderes Thema. Das Ding ist nur, ich war auch auf jeden Fall, wovon ich rede, ich war sehr viel auf der Straße unterwegs. Ich habe auch sehr viel mit Leuten in einer Unterwelt zu tun gehabt, in einer sogenannten Unterwelt in Hamburg. So bis heute habe ich immer noch mit den Leuten zu tun. Aber das Ding ist so, ich weiß, was ich tue, wenn ich heute diese Kinder trainiere, und ich weiß, was ich da hab einfach. Ich habe die andere Seite gelebt. Ich habe gesehen mit meinem Vater zusammen, wir hatten reich, wir hatten ein Haus, es gab alles gut, alles war schön. Ich habe auch die Traumas gesehen und die Tragödien, und ich habe auch gesehen, was danach kommt. Ich habe gesehen, wenn der Regen und der Sturm schon lange vorbei ist. Ich habe das alles gesehen, wenn du ganz knapp überlebt hast. Ich habe den Tod ins Auge gesehen. Ich habe Krankheiten gehabt, an denen ich fast gestorben wäre. So, ich habe Sachen, Leute gesehen, hier, Leute begraben auf in Hamburg, die ich geliebt habe. Leute in meinem Alter, junge Leute sind gestorben. So, wir haben viel gesehen hier. Und das ist der Grund, warum ich dieses auch so mit Herz mache, warum ich dieses Training so mit Herz mache. Weil es mich so sehr berührt. Weil ich weiß auch, was vielen von denen blüht, was wahrscheinlich kommen wird für die und was jemand wie ich eigentlich bewirken kann. So. Und wo ich mit dem bewusst geworden bin, bin ich auch viel entschlossener diesen Weg gegangen. So.
Also behütet aufgewachsen seid ihr. Wie lebt ihr heute?
Ich lebe ganz wohl behütet auch weiterhin mit meiner Familie. Und das ist tatsächlich wohl behütet. Also genau.
Auch nicht auf dem Kiez.
Nicht auf dem Kiez, in Heimfeld, also tatsächlich ein bisschen weiter draußen, auf der anderen Seite der Elbe, was ja für manche gar nicht mehr zu Hamburg gehört. Möchte ich aber revidieren und sagen, Hamburg Süd ist am Start.
Hamburg Süd, grüßen nach Hamburg Süd.
Genau, ja, genau.
Und du lebst aber hier auf dem Kiez, ne?
Ich lebe hier auf dem Kiez, ja, mein Leben hat sich auch nicht so weit verändert in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich lebe auf dem Kiez. Tingel von Straße zu Straße, alle ein, zwei Jahre ziehe ich mal um. Ich bin auf jeden Fall St. Paulianer durch und durch.
Lebst du allein?
Nein.
Mit Nein. meiner wunderbaren Schwägerin.
Schreib mir nicht bei Instagram. Nein.
Genau, schreib ihm nicht.
Sie liest alles. Nein.
Ein wunderbarer Mensch.
Mit meiner Freundin und mit meinem Hund zusammen.
Ich wollte dir jetzt nicht zu nahe rücken. Ach, versteh das bitte nicht falsch.
Sie lacht sich auch.
Also mit deiner Freundin.
Wenn meine Freundin das hört, lacht sie auch. Also ich bin mit meiner Freundin zusammen hier auf St. Pauli und mit meinem Hund. Es ist glücklich und idyllisch. 1000 Kinder, die trainieren um mich rum. Nur nette Nachbarn, die mich auch lieben gerne tragen, weil ich so ein netter Nachbar bin.
Das ja, ja, ja. Und nie laut Musik höre. Und nie, ja, schon klar.
Ich schreie auch nie rum oder so.
Nein, nein, natürlich nicht. Und wie geht deine Frau dann damit um, wenn die ganzen Kids bei euch klingeln oder hochrufen?
Ja, also meine Frau ist so, wir sind so Yin und Yang. So, ich bin das Schwarze, sie ist das Weiße.
Die ist das pure, reine.
Sie ist reine,
einfach so gute. Rein.
Sie ist das Sau. Ich dachte auch immer, ich bin ein guter Mensch.
Dann wo hast
ich
sie du die denn her?
Ey, egal. Das ist eine lange Geschichte.
Ich meine, wie kommt das denn zusammen?
Ich dachte, ich bin ein guter Mensch. Ich dachte echt, ich bin ein guter Mensch. Dann habe ich sie kennengelernt. Dann wusste ich, okay, jetzt kenne ich einen guten Menschen.
Ja. Das ist tatsächlich so.
Das können alle nur bestätigen, die uns kennen. So.
Sie ist aber auch im Projekt involviert. Und so ein bisschen meine rechte Hand. Und das wird auch nahe, also weiter in die Richtung gehen. Wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, wird es auch noch mehr werden. Und da freuen wir uns schon alle drauf, weil sie wahnsinnig gut mit den Kindern kann. So eine ganz ruhige, liebe Seele. Und
die Kinder mögen sie auch richtig.
Ja, dann seid ihr ja wirklich Yin und Yang, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dann müsste ich eigentlich nochmal einen Podcast mit deiner Frau machen.
Mach mal. Aber sie redet nicht so viel wie wir.
Nee.
Sie ist so eine ganz kleine, süße. Sie ist jetzt nicht so eine, die auch raushaut und dann viel erzählt und so.
Nee. Ja, wer weiß, was sie dann so raushaut über dich. Zieh dich mal an.
Da kann sie ein paar lustige Geschichten erzählen. Sie kennt noch nicht mal viele lustige Geschichten.
Habt ihr darüber hinaus noch andere Jobs? Ich weiß, dass du, Nassi, Personal Trainerin bist eigentlich. Machst du das aktuell?
Ich mache das aktuell. Ich coache. Also das ist eine Mischung aus Mentaltraining und Fitnesstraining. Ernährungsberatung ist da mit drin. Und ich habe gerade eine Fortbildung gemacht zur Feel-Good-Managerin. Das ist so ein Bereich Unternehmenskultur, was uns natürlich jetzt auch zugutekommt für unser Unternehmen, was ja gerade im Aufbau ist.
Ja. Aber schaffst du das noch?
Das schaffe ich noch, ja. Ich fange morgens um 6 an, tatsächlich die Stunden zu geben. Und ja, es ist schon viel, also das kann man nicht anders sagen, aber das geht. Ich habe ja zum Glück ein paar Techniken gelernt in der Ausbildung, wie ich mich selber auch ganz gut schützen kann und so ein bisschen aufpasse, wie ich meine Kräfte haushalte. Und wie gesagt, ich habe eine Familie, die das echt gut aufhängt und mir den Rücken frei hält. Das passt schon im Moment.
Weil verdient ihr selber was mit eurer
Ehrenamtsarbeit? Minimal, also wir zahlen uns Ehrenamtspauschalen, die lächerlich gering natürlich sind, im Gegensatz zu dem...
Lächerlich Armut!
Genau, dem auf... Also,
mit dem du nicht mal die Spritze zahlen
genau,
kannst.
Genau, ja, so ungefähr. Also das ist fast nicht erwähnenswert, aber das ist ja auch nicht der Grund, warum wir das machen. Es wäre schon schön, wenn das irgendwann so ist, dass wir davon leben können und Gehälter zahlen können, auch für unser Team vor allen Dingen. Aber das ist jetzt im Moment nicht die Priorität.
Noch nicht.
Noch nicht, genau.
Noch nicht. Irgendwann müssen noch die Leute dafür bezahlt werden.
Ja, definitiv.
Die dafür ihr Herz geben und so. Guck mal, wir haben das jetzt schon, das ist der zweite Sommer, den wir durchgezogen haben. Wir sind 2 Jahre am Start, das kommt jetzt der zweite Winter, wo wir das machen. Das war einfach auch der Hölle, das war die Hölle der letzte Winter. Aber das Ding ist einfach, dieser Zusammenhalt zwischen den Kindern, der muss bleiben, das darf nicht abreißen. Du verlierst auch einfach zu viele, die kommen dann nicht mehr im Sommer dann wieder dazu und finden den Anschluss dann nicht mehr und so. Und ja, das Ding ist, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Auch seitdem diese Aufmerksamkeit kommt, sind auch alle Trainer am Start und so. Sonst waren das immer nur 2, 3 Trainer. Das ist schon wichtig, dass das alles professioneller wird und alles nach vorne geht. Ansonsten ist es auch nicht so zu tragen, wie es sein sollte, weil diese Kinder brauchen spezielle Betreuung von mehreren Leuten. Das kann nicht einer regeln für 30, 40 Kinder. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Du wirst auch den Leuten, um die du dich am meisten kümmerst, denen wirst du auch nicht gerecht, weil du dann immer noch ein bisschen was verteilst auf die anderen. Das geht einfach nicht.
Wie geht das jetzt mit dem Training in den Wintermonaten weiter?
Mega gut. Großen Dank und Respekt an Tim Becker, der hier auf jeden Fall.
Von Frieda B.
Frieda B. und Thomas Reed. Wir ziehen ins Thomas Reed und können
Wir
ziehen, also bildlich gesehen, wir dürfen dort unser Training fortsetzen. 5 Tage die Woche lässt er uns da rein und
die sind schon richtig geil. Die geben uns einen Schlüssel. Mega. Die sagen, wir können das Equipment mitnehmen.
Einfach so, so großartig.
Ach, wie
also
witzig.
St. Pauli, mal wieder, ich muss sagen, St. Pauli, ich liebe dich von Tag zu Tag mehr. Und ich habe dich schon immer unendlich geliebt.
Also das war wirklich, wir haben ein halbes Jahr Struggle gehabt mit Hallenzeiten, Schulen, nichts hat irgendwas gebracht, gar nichts. Und er hat direkt gesagt, komm, wir machen das hier und war mega entspannt, lässt uns im Grunde freien Raum da. Richtig, richtig geil und rettet uns damit den Winter und den Kindern und das Projekt vor allen Dingen. Deswegen, wir sind wahnsinnig dankbar, Tim.
Tim, vielen Dank,
bester
Tim.
Mann.
Ich danke euch sehr, sehr für das super Gespräch.
Vielen Dank, dass wir da sein durften und für diese Plattform. Mega cool. Das war sehr, sehr lustig.
Vielen Dank und alles, alles Gute für euch.
Danke an euch.
Cheers.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.